HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Sopranistin Moiza Erdmann. Gastgeberin ist Natascha Pflaumbaum. Herzlich willkommen, guten Tag.
Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Moiza Erdmann, sie steht als Opernstar auf den weltberühmten Bühnen, auf den großen Bühnen in New York, in Mailand, in München, in Salzburg. Sie sind in Hamburg geboren und Sie sind heute zu Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Und Sie gehören tatsächlich zu den vielseitigsten und man muss auch sagen sehr, sehr unkonventionellen Sängerinnen oder Sopranistinnen unserer Zeit. Und wir treffen uns auch aus einem ganz aktuellen Anlass. Sie kommen nämlich gerade von einer Probe, nämlich Vierte Symphonie von Mahler. Wie war's?
Ja, sehr, sehr schön. Ich habe mit dem HR-Symphonieorchester vor einigen Jahren Berg der Wein zusammen musiziert unter Michael Gielen und freue mich sehr, jetzt wieder hier zu sein, diesmal mit Mahler Vierte, die ich auch schon mit dem Andres Orozco Estrada in Houston gemacht habe. Und diese Zusammenarbeit jetzt mit ihm und dem HR freut mich sehr.
Und das Stück, das Werk kennen Sie auch schon ziemlich lange, ne? Das ist eine Ihrer ersten Aufnahmen aus dem Jahr 2009, glaube ich.
Das stimmt. Mit Jonathan Nott und Bamberger Symphonikern haben wir das eingespielt damals. Es war ganz spannend, weil ich eben auch Jonathan Nott vorher gar nicht in der persönlichen Zusammenarbeit kannte. Und wir haben uns wirklich nur für diese Aufnahme getroffen. Es gab auch in dem Zusammenhang auch gar keine Konzerte. Die Tour gab es dann anschließend. Aber ich finde dieses Stück und auch gerade den vierten Satz, also die ganze Symphonie finde ich wahnsinnig schön. Und dieser vierte Satz hat aber auch diese Doppelbödigkeit, die finde ich so wahnsinnig spannend. Auch das war damals im Aufnahmeprozess mit Jonathan Nott auch sehr spannend, dass er sagt, es hat etwas Eisiges an sich und eben dieses vordergründig eben kindische, naive und gleichzeitig aber diese, ja, doch vielleicht wie der Tod, der dann irgendwie doch an die Tür klopft und das Ganze ist sehr, es verklingt, es versandet dann ja auch am Ende so ein bisschen in der Schönheit der Musik. Also es ist jedes Mal wieder speziell, diese ganzen Klangfarben.
Bedeutet Ihnen diese Musik was, Mahler, oder ist das quasi einer der vielen Komponisten, die Sie so im Repertoire haben?
Nein, ich finde Mahler, also auch gerade Knabenwunderhorn, ich habe auch einige der Knabenwunderhorn-Lieder gesungen, auch mit Orchester. Es war, glaube ich, mal mit Daniel Harding und Mahler Chamber haben wir das gemacht, auch auf Natur, zusammen auch mit Mahler Vierter. Im Jugendorchester oder Hochschulorchester, ich habe auch Geige studiert, Mahler Sechste mal gespielt. Und ich weiß, ich war, obwohl ich, es klar war, dass ich Sängerin werde. Ich habe es sogar geliebt, immer Orchesterspielen so geliebt. Ich habe, glaube ich, zweites Pult, erste Geigen gesessen, wie verrückt geübt. Also eine der wenigen, weil viele ja in den Hochschulen eigentlich Orchesterdienst überhaupt nicht mögen. Und ja, mir hat das immer Spaß gemacht.
Wissen Sie, was ich eben gesehen habe, als Sie nämlich geprobt haben? Sie haben die Geigengriffe immer auf der Hand mitgemacht,
ja, stimmt,
auf Ihrem Unterarm.
Ja,
also Sie spielen also während des Dings oder in den Pausen, spielen Sie auch immer ein bisschen Geige. Ja, ich habe es gesehen. Also es war nicht ganz interessant. Ja. Erst dachte ich, es ist vielleicht nur ein kleiner Tick, aber dann merkte ich, nee, Sie sind partitursicher. Ich habe es dann verglichen mit den Kollegen, die gespielt haben. Sie sind so unkonventionell, weil Sie wirklich auf der einen Seite als Mozart-Sängerin gelten und auf der anderen Seite aber auch als Spezialistin für zeitgenössische Musik. Das können Sie sehr gut und das machen Sie auch sehr oft. Und dieser Mahler ist so ein bisschen da drin, dazwischen. Dieses Zeitgenössische, das kommt, glaube ich, so ein bisschen aus Ihrer Familie, diese Affinität dazu, oder?
Mein Vater ist Komponist, das ist richtig. Und wahrscheinlich dadurch, dass er viel zeitgenössische Musik gespielt hat oder auch eigene Kompositionen und natürlich auch viel geübt hat zu Hause, gehörte das für mich immer zum Repertoire dazu. Es war nichts Spezielles oder etwas, von dem man irgendwie Angst oder wahnsinnigen Respekt haben müsste. Also vielleicht kommt auch noch dazu, dass ich als Geigenkind bei Jugend musiziert eigentlich immer mitgemacht habe. Und da war immer ein zeitgenössisches Werk Pflicht. So dass ich mich mit zeitgenössischer Musik schon seit der Kindheit beschäftigt habe. Aber ich glaube, es hat eigentlich dann richtig angefangen, dass ich viel neue Musik gemacht habe oder mehr. 2004, und zwar war das Festival Alpenklassik in Bad Reichenhall, was die Kari Karl-Wolfsjäger, die lange Zeit Intendantin der Schwetzinger Festspiele war, gegründet hatte. Und da gab es eine Liederwerkstatt. Und jedes Jahr wurden Komponisten eingeladen, neue Lieder zu komponieren, zu Dichtern, zusammen mit schon bestehenden Kompositionen, ja, klassischer, romantischer Komponisten. Und das erste Jahr war, glaube ich, Thema Hölderlin. Und ich habe dort eben auf einen Schlag Aribert Reimann, Wolfgang Grimm, Manfred Trojan, Jan Müller-Wieland, Moritz Eggert und Kielmeier getroffen. Und ich habe in dem Jahr dann etwas uraufgeführt von Wolfgang Grimm. Aber eben seitdem bin ich vor allem mit Wolfgang und Aribert sehr eng in der Zusammenarbeit und beide haben viel für mich geschrieben. Das war natürlich ein Glücksfall und eine große Ehre.
Wir wollen nachher noch mal ein bisschen hören, Musik von Aribert Reimann, ein Lied, das Sie singen. Aber vielleicht jetzt erstmal Hugo Wolf, italienisches Liederbuch. Mein Liebster ist so klein, Gerold Huber spielt Klavier. Aus dem italienischen Liederbuch von Hugo Wolf war das Mein Liebster ist zu klein, gesungen von Moitza Erdmann am Klavier Gerold Huber. HR2 Kultur heute mit der Sängerin Moitza Erdmann. Und bevor wir die Musik gehört haben, waren wir beim Thema Repertoire, zeitgenössisches Repertoire und vielleicht nochmal die außergewöhnliche Mischung ihres Repertoires. Auf der einen Seite Mozart, sie kommen gerade aus einer Malerprobe, dann zeitgenössische Musik. Ich glaube, in 2 Wochen, in 10 Tagen stehen sie auf der Bühne in Hamburg und singen eine sehr, sehr moderne Oper. Die Frage, wie passt das zusammen? Programmiert man sowas? Sucht man sich das aus oder kommt das einfach so?
Es war eigentlich nie mein großer Wunsch, dass ich jetzt sehr, sehr viel zeitgenössische Musik singe. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich gucke schon ganz genau, was ich mache, weil ich es extrem wichtig finde, natürlich auf meine Stimme zu schauen. Denn es gibt schon Komponisten, die für Stimme wirklich sehr, sehr gut schreiben und genau wissen, was ein Sänger machen kann. Und im Idealfall man sich sogar trifft mit dem Komponisten und gefragt wird, welche Möglichkeiten gibt es, welche technischen, was ist dein Ambitus, wo fühlst du dich am wohlsten, wo ist das Passaggio, also das heißt, wo ist der Bruch, wo gehst du in die Bruststimme. Und das ist natürlich toll, wenn ein Komponist sich dann daran hält oder man sogar die Möglichkeit hat zu sagen, können wir vielleicht da noch was ändern. Und was ich halt nicht mag, wenn Stimme zu perkussiv benutzt wird, wenn Schreien, lautes Flüstern, vielleicht einatmendes Singen, also so wie ein Rückwärtssingen im Grunde benutzt wird. Das, also alles, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, ich werde jetzt heiser oder bekomme im schlimmsten Falle Halsschmerzen, das taste ich nicht an. Das heißt, wenn ich eine Anfrage bekomme, werde ich zuerst mir die Noten anschauen, vielleicht eine Aufnahme anhören und selbst ausprobieren, bevor ich zusage. Und da ich nämlich eben natürlich auch genauso gern das übliche oder klassische Repertoire singe und weiter singen möchte, noch lange. Und das ist mir auch nicht nur für die Stimmgesundheit, sondern auch für meine seelische Gesundheit, ehrlich gesagt, wichtig, weil Mozart habe ich immer geliebt und aber auch Schumann, Schubert, das ist ja, ich singe ja auch in Liederabenden noch ganz anderes Repertoire. Das gehört für mich einfach alles zusammen. Ich möchte mich nicht auf eine spezielle Linie festlegen lassen.
Sie haben eben im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, dass es bald nach Hamburg geht, eben an die Oper Stilles Meer. Und Sie sagen, haben mir erzählt, dass Sie schon ziemlich lange daran proben oder üben oder das trainieren. Es ist ja eigentlich eher ein Stimmtraining.
Ja, dann, ne? Das ist von Hosokawa, eine Oper, die ich glaube vor 2 Jahren uraufgeführt wurde in Hamburg. Und ich steige jetzt ein in die quasi bestehende Produktion. Das ist jetzt eine Wiederaufnahme und wir haben daher, weil ich die Einzige bin, die neu in dieses Team kommt, nur eine Woche Proben. Das heißt, ich muss natürlich immer optimal vorbereitet sein, wenn ich an eine Produktion komme. Aber es ist natürlich noch schwieriger, wenn man dann so eine kurze Probenzeit nur hat für das Stück dann am Haus. So dass ich im Sommer, wo ich recht viel Zeit hatte, wirklich mich intensiv schon damit beschäftigt habe. Und jetzt so toi 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 bin ich eigentlich relativ firm und freue mich sehr, gerade weil ich natürlich Hamburgerin bin, gebürtig, dort auf der Bühne zu stehen, wo ich jetzt zum ersten Mal als Profi stehe, allerdings im Kinderchor der Hamburger Staatsoper gesungen habe und deshalb diese Bühne, also von Hänsel und Gretel mit eben geklauten Lebkuchen vom Lebkuchenhäuschen dort und von der Knusbeichse und ich weiß nicht was, Rosenkavalier habe ich gesungen und also ich habe bestimmt hunderte, ganz, ganz oft Turandot. Also hunderte Male auf dieser Bühne gestanden und das wird bestimmt speziell sein, wieder zurückzukehren.
Haben Sie seinerzeit gedacht, dass das mal so kommen wird, dass Sie mal als Solistin da dann richtig?
Nein, zu der Zeit wollte ich Geigerin werden, also im Orchester. Mhm.
Und fällt es Ihnen leicht, einen Notentext sofort in Klang zu übersetzen? Haben Sie sofort eine klangliche Vorstellung, sowohl bei alter, also bei bereits bestehenden Werken Mozart, als auch bei neuen?
Also ich, wie ich jetzt erstmal gerade bei neuer Musik rangehe, ist es so, ich habe absolutes Gehör, was es mir natürlich einfacher macht, erstmal die Musik zu lesen. Auch mit dem Wort, mit den Texten und meiner Stimme. Ich meine, ich habe natürlich mein Timbre, da ist natürlich schon vieles vorgegeben. Es kann sich natürlich auch verändern, so dann im Laufe der Jahre, wenn man vielleicht ein paar Jahre mal ein Stück, eine Arie, ein Werk nicht gesungen hat. Durch die persönliche Entwicklung und auch vielleicht so eine stimmliche Entwicklung sich ein Werk dann wieder ein bisschen verschiebt.
Vielleicht greifen wir den Faden gleich nochmal auf. Wir hören aber erst einmal Mozart und zwar eine Arie von Ihnen gesungen. Das war die Arie Tiger, Wetze nur die Klauen aus dem Singspiel Saide von Wolfgang Amadeus Mozart. Gespielt vom La Cetra Barockorchester Basel. Gesungen hat die Sopranistin Moiza Erdmann. Heute zu Gast hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben die ganze Zeit vorher über moderne und zeitgenössische neue Musik gesprochen. Komm, machen wir vielleicht eine kleine Arabeske zu Mozart, um dann den Faden wieder aufzugreifen, weil ich den Eindruck habe, dass das für mich im Moment der interessantere Erzählstrang ist. Aber Mozart ist schon auch eine Stimmdisziplin, bei der man bleiben muss, sein Leben lang im Prinzip, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Also da gibt es nichts, wohinter man sich verstecken kann. Das ist, man hört wirklich jede Unsicherheit. Und aber auch die Schönheit, finde ich, von Stimmen zeigt sich besonders in Mozart. Und eben auch, also ich meine, er ist sowieso einer der allergrößten Meister seines Fachs, muss ich sagen. Und diesen Spagat zu schaffen von dem höchste technische Ansprüche sind erforderlich. Und es muss gleichzeitig ganz einfach klingen. Das ist eigentlich die große Kunst bei Mozart, die sich einem als Sänger und auch als Instrumentalist stellt.
Schließen wir das ab. Ich möchte nochmal auf die zeitgenössische, die moderne Musik kommen. Es gibt ja viele Vorurteile gegen zeitgenössische Musik, weil sie vielleicht für den normalen oder den konventionellen Konzertbesucher etwas sperrig daherkommt. Darum die Frage nochmal, Sie kriegen einen Notentext oder Sie kriegen etwas. Ist das dann so eine Deklinierarbeit? Gehen Sie das dann Note für Note durch? Oder wie ist der Zugang, der erste Zugang?
Das klingt jetzt sehr unromantisch, aber sehr mathematisch. Also ich gehe sehr mathematisch erstmal ran. Wirklich, ich seziere es tatsächlich. Also ich gucke, wo sind die Taktwechsel, wie ist das Metrum? Und mal mit zum Teil Striche drüber mit dem Bleistift und dirigiere das dann für mich auch wirklich durch, sodass ich weiß ganz genau, dass ich ein Gerüst für mich habe. Und das wiederhole ich und wiederhole ich und wiederhole ich. Und irgendwann kommen mir diese Phrasen, gehen mir einfach durch den Kopf beim Spazieren. Und dann merke ich, jetzt setzt sich das langsam. Und dann wird es auch freier und dann entstehen auch Farben und so das. Aber eben erstmal muss ich wirklich ein ganz klares Gerüst haben. Das ist wirklich, und dann darf, kann man das Haus erst bauen, wenn wirklich das Fundament gesetzt ist.
Und diese Analyse, ist das auch eine harmonische Analyse? Durchsteigen Sie die Musik Nein. dann bis ins Letzte?
Nein, also ich bin da schon eher linear. Also ich habe leider auch sehr spät angefangen, Klavier zu spielen. Und ich bin jetzt nicht so diejenige, die alles harmonisch analysiert, sondern bin dann ehrlich gesagt schon mehr auf meine Stimme fixiert. Aber genau, also die muss ich wirklich ganz, ganz klar strukturiert haben. Mache mich dann auch unabhängig von anderen Instrumenten oder anderen Sängern. So das, da wiederum hilft mir natürlich das absolute Gehör, wenn ich weiß, okay, die Phrase beginnt mit H, dann können alle anderen um mich herum all irgendwas machen und ich weiß trotzdem genau, wo ich bin. Und ja.
Und wie ist, sage ich mal, dann Ihr, wann kommt Ihr Geschmacksurteil eigentlich dazu? Wissen Sie, das ist ja auch immer bei einem Konzertbesucher eine große Geschichte. Mozart oder Mahler, das sind wir gewohnt und darum sagen wir sehr schnell, das finden wir schön, weil wir natürlich diese Harmonie gewohnt sind. Aber bei etwas Unbekannten, das vielleicht auch nicht unsere Gewohnheiten so bedient wie Beethoven oder die ganzen großen Komponisten, die wir einfach aus dem FF kennen, haben wir natürlich Schwierigkeiten, schneller etwas schön zu finden. Ist das überhaupt ein Kriterium bei neuer Musik für Sie, etwas schön zu finden?
Ja, absolut. Ich finde, man muss es auch schön singen. Also das, und deshalb ist es mir halt auch so wichtig, dass ich nach wie vor Mozart und Schubert und viele andere Komponisten singe, weil es geht eben nicht nachher beim Aufführen, geht es eben nicht um Mathematik, sondern es geht um etwas, um eine Aussage. Um eine Figur, um den Gesamtklang auch. Und ich glaube, eben wenn man etwas verinnerlicht, deshalb ist es bei neuer Musik auch so, finde ich, so wichtig, früh genug damit anzufangen und nicht in Stress zu geraten, weil man dann nur noch die Angst spürt vielleicht oder oder eine Unsicherheit. Aber man muss es so weit in sich selbst auch spüren, dass man die Emotionen in die Stimme legen kann, die Schönheit des Klanges auch immer wieder suchen, auch in dieser Musik. Und dann glaube ich, wenn man das wirklich selbst lebt und wenn das aus mir herauskommt, und dann wird sich das auch auf das Publikum übertragen.
Aber das sind ja Prozesse, die Zeit brauchen.
Ja, ganz genau. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig schwierig, weil vieles an neuer Musik, also gerade wenn es neu komponiert wird, wird spät fertig. Oder aber, wenn man dann jemand ist, der viel macht, dann kriegt man auch viele Anfragen und es häuft sich. Und ich muss immer aufpassen, dass ich genügend Vorbereitungszeit habe.
Und haben Sie da einen eigenen Kalender, sage ich mal, oder für sich so ein Limit, dass Sie genau wissen, ich brauche so und so viel Zeit für das und das Projekt? Oder können Sie sich selber auch austricksen, dass Sie quasi die Zeit für sich verschnellern können?
Da muss ich wirklich immer selber sehr aufpassen. Also gerade für in der Zukunft habe ich einiges, was jetzt kommt. Und da muss ich auch zum Teil mal auf die Bremse treten und sagen, ich darf mich nicht überfordern. Weil das ist auch etwas noch, ob ich Konzerte singe mit Noten, wo ich es natürlich auch gut einstudiert haben muss, aber ich habe trotzdem noch die Noten vor mir. Oder ob ich eine Oper singe, wo ich alles auswendig lernen muss. Denn das benötigt einfach wahnsinnig viel Zeit. Und ich kann auch nicht, also ich persönlich, ich wundere alle, die das können, aber oder möchte auch nicht 3 oder 4 moderne Stücke gleichzeitig lernen, weil ich mich dann irgendwann, da reicht dann irgendwie die Kapazität nicht. Und außerdem würde ich dann überhaupt keine Zeit mehr haben, auch für das klassische Repertoire.
Und Sie sind auf Reisen und da ist man natürlich auch nochmal in einem anderen Zustand. Das heißt, Sie singen jetzt dieser Tage Mahler, aber Sie sind natürlich im Kopf schon wieder ganz woanders auch und müssen vielleicht auch sich mental darauf schon vorbereiten.
Ja, wobei ich habe immer schon ganz gut im Blick, was ich so die nächsten 3-4 Monate mache und bereite all das schon rechtzeitig vor und bin dann, fokussiere mich dann aber, kann mich sehr gut konzentrieren auf den Moment. So. Mhm. Genau, also jetzt ist hier Mahler und dann nach Hause im Koffer umpacken und dann am Sonntag nach Hamburg und dann geht's erstmal nur um Hamburg und um den Hosokawa.
Sie haben mit Mitte 30 eigentlich das geschafft, wovon jede Sängerin träumt. Sie haben an der Met gesungen, gell?
Mhm, ja.
War das für Sie auch ein Traum?
Ganz ehrlich, habe ich nie von irgendwelchen Stationen also respektive Orten geträumt, wo ich singen möchte, sondern ich habe gemerkt, als ich mit Gesangunterricht begann mit 14, dass im Gegensatz zur Geige meine Stimme, dass ich mit meiner Stimme meine musikalischen Ideen besser ausdrücken kann. Das ist, dass ich damit den direkteren Kontakt zur Musik habe. Und als ich dann merkte, dass sich die Entwicklung der Stimme gut weiter vollzieht und ich dann angefangen habe zu studieren, wollte ich einfach möglichst so gut sein, dass ich als Solistin mein Geld verdienen kann, meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und mein Wunsch war immer, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen das wirklich Spaß macht. Ich hatte aber nie eine Liste von Opernhäusern oder Dirigenten, mit denen ich jetzt unbedingt zusammenarbeiten möchte. Das hat mich immer wieder überrascht, wenn tolle Angebote kamen. Aber letztlich ist und war und wird immer so sein, dass es mir auf das Zusammenmusizieren ankommt.
Moiza Erdmann, das bringt mich auf die nächste Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich Honesty von Billy Joel. Wollen wir mal hören.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind.
Honesty, Moiza Erdmann, diesen Song haben Sie ausgewählt, ne?
Ja, ich glaube, Billy Joel, das war meine allererste CD, die ich hatte und habe das rauf und runter gehört als Teenie und fand einfach, Honesty war immer so mein Lieblingssong. Habe ich gedacht, das muss ich mal mitbringen heute.
Auch so eine Hymne, Ehrlichkeit?
Ja, absolut. Das ist mir auch selbst wahnsinnig wichtig. Also ja, ist so einer der Punkte, die mir wahrscheinlich am wichtigsten ist, auch in Freundschaften und überhaupt einmal mit Menschen.
Auch mit Karriere? Also, dass
Wie
man,
meinen Sie das?
Ja, dass sie in der Karriere zum Beispiel auch sich nicht verbiegen und sich für Projekte hergeben, hinter denen sie tatsächlich nicht stehen.
Ja. Ich meine, es ist ja so, man bekommt Anfragen und trotzdem bin ich diejenige, die jeden Vertrag selbst unterschreibt. Das heißt, ich muss komplett dahinter stehen, sonst könnte ich das nicht machen.
Ja. Und Sie müssen sich ja auch in gewisser Weise verkaufen, sage ich mal in Anführungsstriche. Also der Markt zimmert ein gewisses Image auch von Sängerinnen und es ist, glaube ich, recht schwierig auch zu gucken, was bin ich und was sind das für Anforderungen, die dann vielleicht auch eine Plattenfirma an mich stellt. Ist das so oder ist das eher, dass man von außen das vielleicht so sieht?
Also ich habe mich eigentlich nie in irgendetwas hineingedrängt gefühlt, was ich gemacht habe, sondern bin mir, würde ich sagen, eigentlich immer treu geblieben in dem, was ich mache und gemacht habe und wird hoffentlich immer so bleiben.
Sie haben gesagt, große Opernhäuser sind keine Wegmarken in Ihrer Biografie. Sie haben nie imaginiert, dort und dort zu singen, um das als biografische Station dann abzuhaken. Aber Sie haben auch irre Sachen gemacht, ne? Sie singen auf der MS oder haben gesungen auf der MS Europa. Und zuerst denkt man, hui, auf dem Kreuzfahrtschiff, was ist das denn? Was ist das denn?
Ja, also Hapag-Lloyd, MS Europa, die machen eben, gerade auf der MS Europa gibt es ja viele klassische Künstler, die auftreten. Und wir haben dann, ja, in einer, weiß ich nicht, zweiwöchigen Tour zwei, drei Auftritte und ansonsten. Also man sucht sich dann meistens auch wirklich andere Künstler, mit denen man sich gut versteht, weil denn man ist dann ja doch auf relativ engem Raum relativ lang zusammen. Aber es ist natürlich einfach spannend, dann so eine Kreuzfahrt mal mitzumachen, auch an Orte zu kommen, die man vielleicht so beruflich nicht unbedingt erreicht. Ich hab zwei Touren gemacht, letztes Jahr gerade von Hongkong über Vietnam, Thailand nach Singapur. Und einige Jahre vorher war ich von Sydney runter nach Neuseeland an der Ostküste Neuseelands bis zu den Fidschi-Inseln. Und das waren beides tolle Reisen und ja, das ist mal was ganz anderes.
Und was singen Sie dann da?
Das wird meistens vorgegeben von der Dame, die für die Kultur am Schiff verantwortlich ist. Also ich hatte einen Liederabend und einen Opernarienabend, wo man dann, je nachdem wie viele wir sind, vielleicht auch Duette macht, Terzette, vielleicht auch ein bisschen Operette dabei. ja, einfach geschaut, was das ist eigentlich ein sehr kunstmusikaffines Publikum auf den Schiffen und wir haben aber trotzdem natürlich auch ein paar Stücke, die man so kennt.
Und dann sind die ganzen Groupies um sie herum, die Fans.
Ja, also es gibt natürlich einige, die erkennen einen dann wieder auf dem Schiff und man führt Gespräche, das ist dann auch durchaus erwünscht, auch vom Veranstalter, aber ja, man kann sich schon auch ein bisschen zurückziehen und hat...
Ist das auch für Sie ganz schön, in Kontakt zu treten mit dem Publikum oder sind Sie eher jemand, die auf Distanz geht?
Oh, es gibt oft nach Konzerten vielleicht einige Leute, die man vielleicht auch schon kennt von anderen Auftritten, mit denen man ab und zu dann mal ein Wort wechselt. Aber ich denke, wir sind da auf keinen Fall so ausgestellt wie jetzt Künstler aus der Pop-Branche.
Apropos Popbranche, Sie haben auch mal beim Vorentscheid des Eurovision Song Contests gesungen. Das ist mutig.
Ja, aber auch da habe ich gedacht, als ich gefragt wurde, ob ich die mit den Priestern zusammen dieses Ave Maria Stella singen will, habe ich gesagt, ja, zeig mir mal die Noten, was ist das für ein Arrangement? Und habe gedacht, naja, diese Oberstimme ist eigentlich ganz hübsch. Und dann habe ich das halt im Studio eingesungen. Habe gesagt, ich möchte aber gerne ein bisschen auch beim Schnitt dabei sein und ich möchte dann den Erstschnitt auch geschickt bekommen, möchte es absegnen und war damit dann ganz zufrieden, dass das dann so einen Erfolg hatte, wir davon das Video gedreht haben. Es hat einfach aber auch alles Spaß gemacht. Es war auch sehr, sehr nett, mit diesen drei Priestern dann im Hotel in Battaglia beim Videodreh zu sitzen und die einfach ein paar Dinge zu fragen. Also war interessant. Also sonst hätte ich solche Priester nicht so nah kennengelernt, woher die auch kamen. Und das war einfach eine nette Erfahrung und dass wir dann da eingeladen wurden zur Vorauswahl vom Eurovision Song Contest in der TUI Arena vor weiß gar nicht wie vielen tausend Leuten zu singen. Das war auch ein spezielles, auch eine spezielle Situation. Ja, so.
Läuft aber auch unter dem Stichwort ehrlich, ne? Sie haben sich dafür entschieden und dann machen Sie das.
Ja, also ich habe da auch dazu gestanden und fand eben auch, ich habe auch von ganz vielen Kollegen aus der klassischen Musik gehört, das war doch super. Und ich mach so viel auch neue Musik, da habe ich gedacht, den kleinen Ausflug kann ich mir erlauben.
Ja, und das ist nicht so streng mit U und E, dieser Unterschied, oder? Also bei Ihnen sicherlich nicht.
Nein, und ich finde ja auch, also man muss es auch nicht alles so streng sehen. Also wir machen Musik und wir tun ja keinem damit weh. Und wenn man irgendwie dazu stehen kann, ich finde, die Grenzen verschwimmen ja auch immer mal. Und Hauptsache es macht Spaß und man hat ein Publikum, das man erreicht.
Sie haben schon mehrfach gesagt, dass Sie mit zeitgenössischer Musik aufgewachsen sind, dass das bei Ihnen im Elternhaus so war, dass Sie aber dann eigentlich auch erst Geige spielen wollten und dann ein bisschen später, also später in Anführungsstrichen, wohl mit 14 dann zur Stimme gekommen sind. Wissen Sie noch, gab es da so einen Schlüsselmoment, dass Sie gedacht haben, das ist jetzt doch eher mein Instrument, nämlich ich selbst?
Also ich habe immer schon gesungen. Eben im Kinderchor der Hamburger Staatsoper und das war für mich, gehörte das immer dazu, das war ganz normal, es war aber eigentlich immer so, es hatte nichts mit Üben oder Arbeit zu tun, das war an die Geige schon, da musste man einfach jeden Tag ein paar Stunden üben, das war so Pflicht und Singen gehörte einfach so zum ganz normalen Alltag dazu. Und ich wurde dann von meinem Musiklehrer tatsächlich darauf angesprochen, ob ich nicht mehr Gesangsunterricht nehmen möchte. Und davor habe ich nie drüber nachgedacht. Und als das dann begann, also als ich dann einmal die Woche Unterricht hatte, habe ich sofort gemerkt, was das für ein körperliches Gefühl ist, wie toll sich das anfühlt und eben, dass anscheinend auch andere Menschen das mögen und dass ich damit etwas aussagen kann. Und das war dann schon speziell.
Was ist das denn für ein tolles Gefühl?
Naja, also ich meine, natürlich, wenn man Klänge produziert und merkt mit einer gewissen Technik, dass plötzlich die Stimme voller wird, dass man verschiedene Klangfarben selbst produziert, also einfach aus seinem eigenen Körper heraus und ein Klang, der so individuell ist, der sich von allen anderen unterscheidet. Meine Geige kann jetzt ein anderer Mensch in die Hand nehmen und es bleibt das gleiche Instrument. Es klingt vielleicht auch nochmal anders, weil er an dem Instrument andere Klänge entlocken kann. Trotzdem ist das etwas zwischen dem Publikum und dem Menschen. Also und die Stimme ist halt so individuell und gehört dazu und ist natürlich auch sehr fragil, hängt natürlich auch sehr mit der eigenen psychischen Verfassung zum Teil zusammen, wie man geschlafen hat, was man gegessen hat, ob man ja ein Jetlag hat oder nicht. Und verändert sich ja auch dann im Laufe des Lebens. Und das ist schon, finde ich, dem liegt ein großer Zauber inne.
Haben Sie sich auch ein bisschen selbst in Ihre Stimme verliebt?
Ich weiß es nicht. Nein, also ist so, ich muss natürlich dann, wenn ich eine Aufnahme mache, mir das anhören, das Band, um zu sagen, was mir gefällt und was nicht, was man noch ändern sollte. Oder nehme mich auch auf, wenn ich probe, um ganz kritisch zu hören, wo ich, sagen wir mal, unsauber singe, wo ein Klang mir nicht gefällt, auf Vibrato achte und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die so verliebt ist in ihre Stimme, dass sie sich das zu Hause alles anhören muss, das eigene Singen, das sicher nicht. Aber ich habe jetzt auch mit meiner Lehrerin arbeite ich natürlich schon auch am Klang und das hat sich einiges verändert in den letzten 2 Jahren und ich habe jetzt mehr den Klang, den ich mir immer gewünscht hatte, sagen wir so. Also es ist halt ein bisschen an wärmeren Farben dazu gewonnen und auch an Volumen. Und das macht mich dann schon froh.
Apropos Klang, wir hören noch mal Musik. Und zwar ein Lied von Aribert Reimann, und zwar eine Vertonung eines Gedichtes von Heinrich Heine, Sehnsüchtelei. Aribert Reimann, Sehnsüchtelei. Sie haben eben gerade gesagt, das haben Sie uraufgeführt auch, gell?
Das hat Aribert für mich geschrieben. Das war auch in Bad Reichenhall beim Festival Alpenklassik. Ich meine 2006. Das sind insgesamt vier Lieder unter dem Titel Olea von Heinrich Heine. Und das heißt, es sind, glaube ich, insgesamt 12 Stücke. Und das Olea heißt Eintopf. So. Und das ist eben unter dem Titel.
Verliebt in die Stimme sein kann man aber schon, wenn man das hört. Also man muss das sehr, sehr, man muss die Stimme sehr, sehr mögen. Oder?
Ja, weiß ich nicht. Das entscheiden andere.
Ist Singen wie Sprechen für Sie?
Also ich finde, dass das Singen, wie ich es, also das Opernsingen, oder das ist schon eine Kunstform. Also das ist nicht wie, jetzt singe ich mal einfach ein Kinderlied mit meinen Nichten oder so. Da würde ich ganz anders singen. Da würde ich nicht singen wie auf der Opernbühne. So, insofern glaube ich schon, es ist etwas Überhöhtes. Und was aber auch einfach ganz stark die Emotionen widerspiegelt.
Aber könnten Sie in jeder Lebenslage eine Arie abrufen? Also haben Sie diese Geläufigkeit und diese, wissen Sie, was ich meine, diese Routine oder Selbstverständlichkeit? Es geht gar nicht so darum, ob Sie die Perfektion oder das Expertentum dafür haben, sondern eher darum, ob es Ihnen so nah und eigen ist, dass Sie für sich persönlich keinen Unterschied mehr machen zwischen dieser Kunstform Gesang und dem, sage ich mal, normalen Sprechen.
Also ich glaube, ich bin relativ perfektionistisch. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, sing doch mal jetzt eine Arie für uns, das mache ich eigentlich nicht. Weil ich, wenn ich das mache, dann muss ich mich einsingen. Also ich möchte einfach warm sein. Die Stimme muss warm sein und dafür müsste ich mich dann einsingen. So.
Das. Wenn wir jetzt kurz nochmal in die Zukunft blicken, wir wissen, dass diese große Oper Stilles Meer in Hamburg ansteht, aber noch weiter vielleicht mal langfristiger. Ihre Lehrerin hat ihre Stimme geöffnet, neue Höhen haben Sie für sich entdeckt. Wie geht man dann damit um? Wie gehen Sie dann damit um? Was imaginieren Sie sich für Ihre Zukunft dann?
Also ich arbeite momentan an neuen Mozart-Rollen, also zum Beispiel Fiori Ligi, Donna Anna, Donna Elvira, Contessa. Das sind so auf jeden Fall, um wieder zu Mozart zu kommen, Rollen, die ich wahnsinnig gerne auch die Charaktere eben darstellen würde, weil es auch weggeht eben von diesen Zofen und diesen Mädchen zu zu Charakteren mit einer größeren Fallhöhe, weshalb ich auch zum Beispiel die Lulu so wahnsinnig gerne singe, weil es einfach, das ist was anderes. Da kann man einfach, also ist man als Schauspielerin auch nochmal ganz anders gefragt. Also das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne, wohin ich gerne würde, gehen würde, kann mir aber auch vorstellen, zum Beispiel mal eine Liu zu singen oder Michaela. Also das sind einfach etwas, ein lyrischeres Repertoire, was ich mir jetzt im Opernbereich wünschen würde.
Blicken Sie entspannt in die Zukunft? Kommt immer alles so, wie es kommen muss?
Also ich glaube, je verkrampfter und angespannter man ist und schaut, desto weniger schöne Dinge kommen. Also ich glaube, wenn man loslässt, wahrscheinlich ist es bezogen auf alles, geschehen die Dinge. Und ich habe auch ein Gottvertrauen, muss ich sagen. Also, dass ich denke, ich glaube schon, dass alles irgendwie gut wird. Und ich bin einfach auch wahnsinnig dankbar für alles, was ich jetzt schon erreichen durfte und alles, was vor mir liegt. Also ich habe auch schon die Saison 18, 19 ist mit wunderbaren Dingen, mit einer Tournee, mit Zubin Mehta, mit Mozarts Krönungsmesse durch Israel. Also einfach tolle Orte, wo ich singen kann. Dann kommt eine Oper mit Daniel Barenboim in Berlin. Danach bin ich in Dallas. Es sind einfach tolle Orte auf der Welt und tolle Musik, die ich singen darf.
Moiza Erdmann, ein aufregendes Leben und eine aufregende Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch. Wir hören zum Schluss jetzt noch einmal Musik, und zwar Tango Bittersweet, gespielt von Cuadro Nuevo. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten den Doppelkopf in hr2 Kultur, heute mit Moiza Erdmann am Tisch. Gastgeberin war Natascha Pflaumbaum.